Gott wird abwischen alle Tränen. Ich lese uns den Bibeltext aus Offenbarung Kapitel 21, die Verse 1 bis 6 nach der neuen Genfer Übersetzung. Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen, und auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen: Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein, denn was früher war, ist vergangen. Daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß: Seht, ich mache alles neu. Und er befahl mir: Schreibe diese Worte auf, die du eben gehört hast, denn sie sind wahr und zuverlässig. Dann sagte er zu mir: Nun ist alles erfüllt. Ich bin das A und das O, der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst von dem Wasser zu trinken geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. An diesem Totensonntag steht uns vor Augen, dass dieses Leben einem Vergehen unterliegt. Alles, was einst einen Anfang nahm, unser Leben, unsere Arbeit, unsere Arbeitskraft, unser Zuhause und vieles mehr, geht einem Ende entgegen. Die Offenbarung macht uns diese Tatsache sogar im großen Maßstab bewusst. In Kapitel 21 sagt Johannes: Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Die Erde, von Gott geschaffen, hatte einen Anfang und wird auch durch Gott ein Ende haben. Alles in unserer Welt unterliegt diesem Vergehen. Sich dieser Tatsache zu stellen, ist gar nicht so einfach. Manche verzweifeln schier daran und leiden sehr, dass sie alt und gebrechlich werden. Und die Corona-Zeit tut noch das ihre hinzu. Andere, im gesunden Mittelalter, denken kaum daran, dass ihre Vitalität nicht unbegrenzt weitergehen wird. Dann kommt, oft völlig unerwartet, der eine oder andere Rückschlag, eine Erkrankung, eine körperliche Einschränkung, und dann wird ihnen schlagartig bewusst, dass die Gesundheit ein sehr hohes Gut ist und dass sie womöglich recht leichtfertig damit umgegangen waren. Zu laute Musik, übermäßiger Alkoholkonsum, anhaltende Überstunden und dergleichen machen sich dann plötzlich bemerkbar. Es wird also nicht immer so weitergehen können wie bisher. Diese Gedanken sind natürlich auch Menschen bewusst, die nicht an Gott glauben. Sie versuchen ihr Leben entsprechend einzurichten und das Beste daraus zu machen, bis es eben nicht mehr geht und das Sterben bzw. der Tod vor ihrer Tür steht. Dabei ist Tod und Sterben nicht dasselbe. Der Theologe Dietrich Bonhoeffer hat einmal darauf hingewiesen. Er sagt, dass es einen wichtigen Unterschied zwischen Tod und Sterben gibt. Unser Blick fällt mehr auf das Sterben als auf den Tod, sagt er. Wie wir mit dem Sterben fertig werden, ist uns wichtiger, als wie wir den Tod besiegen. Sokrates überwand das Sterben. Christus überwand den Tod als letzten Feind. Mit dem Sterben fertig werden bedeutet noch nicht mit dem Tod fertig werden. Damit sagt Bonhoeffer sehr deutlich, dass Christen eine Hoffnungsperspektive haben. Auch wenn ihr irdisches Leben mit dem Sterben endet, haben sie durch Jesus Christus eine Perspektive danach. Denn Christus hat den Tod überwunden. Der Apostel Johannes teilt uns nun in der Offenbarung mit, dass diese Welt, wie wir sie kennen, mit allem vergehen wird. Doch Gott offenbarte ihm, was danach kommt. Johannes sagt, danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. In der himmlischen Welt Gottes werden Veränderungen auf uns zukommen, die wir uns heute einfach nicht vorstellen können. Zum Beispiel, wenn wir hören, Gott wird in ihrer Mitte wohnen, sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Damit deutet Johannes eine unmittelbare und unbelastete Gemeinschaft mit Gott an. Wir werden ihn erkennen, wie wir von ihm erkannt sind, als seine Kinder. Wir werden Jesus Christus sehen, wie er ist, und durch ihn den Vater. Welch eine Perspektive ist uns damit in Aussicht gestellt. Lies dazu bitte 1. Johannes, Kapitel 3, Vers 2. Wir werden dann Gottes Liebe und seine Nähe in einer noch nie gekannten Weise erleben, und Gott wird als Vater seinen Kindern die Tränen von ihren Augen abwischen. Mit diesem Bild steht uns das Herz des Vaters vor Augen. So ist Gott. So ist Gott auch jetzt schon. Nur, dass wir das noch nicht so unmittelbar erleben können. Noch leben wir in dieser vergänglichen, todgeweihten Welt. Noch ist für die Menschen um uns herum nicht offenbar, was wir einst sein werden. Doch wir haben Hoffnung auf diese neue Welt Gottes. Denn dann wird Gott abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Ich weiß nicht, was du mit diesen Worten verbindest. Was bedeuten sie dir? Empfindest du dadurch Trost und Hoffnung? Beflügelt dich so eine Aussicht in deinem jetzigen Leben, das doch noch durchdrungen ist von so viel Leid und Not und begleitet wird von vielen Tränen? Es gibt ja eine Vielzahl von Tränen, ganz unterschiedlicher Art. Manche davon kennst du sicher auch. Nur einige möchte ich hier in Erinnerung rufen. Es gibt Tränen der Freude, der Ergriffenheit, der Erschütterung und des Schmerzes. Es gibt Tränen des Verletztseins, der Verzweiflung, der Enttäuschung und des Verlusts. Es gibt Tränen der Sorge und der Not, Tränen der Verbitterung und des Selbstmitleids. Es gibt Tränen der Trauer, des Mitleidens, der Einsamkeit und des Wiedersehens und andere mehr. Noch gilt, wozu Paulus uns aufruft, weint mit den Weinenden. Römer 12, Vers 15. Doch einst wird Christus alle Tränen abwischen. Er kennt alle diese Formen der Tränen und ist mit allen Lebenssituationen, die diese Tränen verursacht haben, vertraut. Ja, Jesus selbst weinte auch am Grab des Lazarus. Was ihn aber zum Weinen brachte, war weniger die Trauer um seinen verstorbenen Freund Lazarus, als vielmehr die Betroffenheit, als er den Schmerz und die Trauer der Menschen sah, die dem Tod gegenüber völlig machtlos waren. Und darum sagte er zu Martha, der Schwester des Verstorbenen, »Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit.« Trauer ist einer der Hauptursachen, warum wir Tränen vergießen, gerade wenn wir einen geliebten Menschen verloren haben. Das wird aber in der Ewigkeit nicht mehr möglich sein. Da wird der Tod nicht mehr sein. Das ist die Hoffnung der Christen. Das ist die Perspektive, die uns nicht verzweifeln lässt, wenn unser irdisches Leben von Verlust, Schmerz oder vom Tod erschüttert wird. Jesus Christus hat die eigentliche Ursache für den Tod, das ist die Sünde, am Kreuz auf sich genommen. Der Vater hat ihn dort zur Sünde erklärt und hat das göttliche Gericht mit aller Härte an ihm vollzogen. Und weil Jesus Christus den Tod geschmeckt hat, am dritten Tage aber von den Toten auferstanden ist, hat er den eigentlichen Stachel des Todes abgebrochen. Im Abendmahl verkündigen wir den Tod unseres Herrn, bis er wiederkommt. Beachte dabei bitte, nicht das Abendmahl, sondern Jesu Tod brachte uns Befreiung von der Sünde und von deren Folgen. Unsere Sünden werden nicht vergeben, wenn wir am Abendmahl teilnehmen, sondern wenn wir an Jesus Christus glauben, das heißt unser Leben ihm anvertraut haben. In diesem Sinne weist das Abendmahl auf unsere Erlösung durch Jesus Christus hin und dient zu unserer Glaubensstärkung. Indem wir am Abendmahl teilnehmen, verkündigen wir, dass Jesu Tod auch für uns Befreiung zum Leben bedeutet. Darüber hinaus freut sich jeder Teilnehmer auch über die anderen, die ebenfalls am Abendmahl teilnehmen, denn auch sie bekennen Christus und durch ihn sind wir miteinander als Erlöste verbunden. Der Tod ist für Christen der Übergang von diesem vergänglichen Leben hinein in das unvergängliche, herrliche und ewige Leben bei Gott. Es ist ein Nachhausekommen. Schon der Prophet Jesaja gab folgende Verheißung Gottes weiter. Er wird den Tod verschlingen auf ewig. Und Gott der Herr wird die Tränen von allen Angesichtern abwischen und wird aufheben die Schmach seines Volkes in allen Landen, denn der Herr hat's gesagt. Diese Zusage Gottes ist unverändert gültig, heute und in alle Ewigkeit. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. In der Ewigkeit Gottes wird es also keinen Tod mehr geben, denn Gott ist die Quelle allen Lebens. Und das ist das Zeugnis, sagt Johannes, dass uns Gott das ewige Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Darum ist für uns das Wichtigste auf dieser Erde, dass wir unser Leben diesem Sohn anvertrauen. Das ist Jesus Christus. Zu ihm lade ich immer wieder ein. Lerne Jesus kennen. Beschäftige dich mit ihm. Lies über sein Leben in der Bibel, in den Evangelien nach Matthäus, Markus, Lukas oder Johannes. Gerne können wir über deine Fragen sprechen, die dir beim Lesen in der Bibel wichtig werden. Schreibe diese Fragen gleich auf und ruf mich an oder sprich mich an, damit wir dann gemeinsam Antworten auf deine Fragen suchen können. Freu dich an diesem Ewigkeitssonntag daran, was Gott dir in Jesus Christus anbietet. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und Jesus Christus spricht, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Das ist unsere ewige Hoffnung, die wir mit allen Christen teilen. Amen. Unser Gott und Vater, segne uns und erfülle uns neu mit deiner Kraft. Stärke unsere Herzen nach deiner Zusage und erfreue uns täglich an deiner Gegenwart. Dein Geist führe uns nach deinem Willen im Advent. Deine unermessliche Liebe behüte uns als deine Kinder. Durch deine Gnade erhalte uns auf deinem Weg und schenke uns deinen Frieden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn.